Eckhard Rödiger, Wendy Terry Behari und Gerhard Zabok. Passt doch. Paarkonflikte verstehen und lösen mit der Schematherapie. Deine Partnerin hat mal wieder nicht den Müll runtergebracht oder dein Partner vergisst ständig, Brot nachzukaufen. Solche Alltagsmomente enden schnell in Streitsituationen. Dann werden Augen gerollt, Türen geknallt, du zeterst und sie läuft einfach davon. So sehr ihr es auch wollt, ihr könnt beide einfach nicht aus eurer Haut. Wieso eigentlich? Ganz einfach. In solchen Momenten übernimmt das innere Kind die Regie. Sobald ihr emotional werdet, verfallt ihr in alte Verhaltensmuster zurück und eure Vernunft macht Pause. Die Schematherapie unterstützt dich dabei, diese Verhaltensweisen bei dir und deinem Partner zu verstehen und nach durch konstruktivere Alternativen zu ersetzen. Du bist in eurer Partnerschaft der Einzige, der die Beziehung verbessern möchte? Das macht nichts. Die Ideen der Schematherapie sind selbst dann nützlich, wenn nur einer der Beteiligten sich an ihnen orientiert. Übrigens ist die Schematherapie für alle Paare geeignet, egal ob heterosexuell, homosexuell oder queer. Blink Nummer 1. Die Schematherapie erklärt, warum wir uns häufig irrational verhalten. Kennst du diese Momente, wenn du dir nach einem Streit nicht ganz sicher bist, ob du jetzt wütend oder traurig sein willst oder dich vielleicht einfach entschuldigen möchtest? Egal für welche Option du dich entscheidest, die Schematherapie kann dir verraten, warum. Denn sie beschäftigt sich mit der Frage, wie und aus welchem Grund wir in emotionalen Stresssituationen immer wieder in Verhaltensmuster aus unserer Kindheit zurückfallen. Die Schematherapie ist eine relativ neue Therapieform, die der US-amerikanische Psychotherapeut Jeffrey Young in den 1990er Jahren entwickelt hat. Sie zählt zu den Verhaltenstherapien, vereint aber Ideen aus verschiedenen therapeutischen Strömungen. Die Grundidee ist eigentlich ganz simpel. Sie besagt, dass wir als kleine Kinder bis zum Alter von circa einem Jahr lernen, wie Beziehungen funktionieren. Außerdem lernen wir in dieser Zeit, welche Strategien bei Beziehungsproblemen wirkungsvoll sind. Und diese Strategien begleiten uns dann ein Leben lang in Form von Schemata. Welche Schemata du entwickelst, hängt also davon ab, wie deine Eltern dich damals behandelt haben und wie du auf sie reagiert hast. Nehmen wir zum Beispiel Anna, ein kleines Mädchen, deren Eltern schnell wütend werden, sobald sie irgendetwas nicht perfekt macht. Wenn Anna dann selbst wütend und bockig wird, gibt es Zimmerarrest. Falls sie sich jedoch tränenreich entschuldigt, trösten die Eltern ihre Tochter und sie bekommt vielleicht auch noch ein Bonbon. Diese Dynamik verfestigt sich bei Anna zu einem Schema. Der Modus des verletzbaren Kindes verfestigt sich in ihrer Persönlichkeit nach dem Motto: Zeig dich verletzlich und alles wird gut. Schemata sind nicht unbedingt schlecht. Sie sind einfach eine Form von Automatismus. Ähnlich wie beim Autofahren oder wenn du dir die Schuhe zubindest, übernimmt hier der Autopilot die Steuerung und deine Vernunft zieht sich zurück. Das Problem an den Schemata aus der Kindheit ist nur, dass sie im Erwachsenenalter meist nicht mehr den gewünschten Effekt erzielen. Überspitzt formuliert, sich auf den Boden werfen und schreien hat vielleicht früher funktioniert, als du ein Eis wolltest. Einen Beziehungsstreit löst du so aber nicht. Zum Glück kannst du aus deinen Schemata ausbrechen. Wer sich mit der Schematherapie und seiner eigenen Persönlichkeit beschäftigt, lernt, seine Verhaltensmuster zu erkennen und nach auch zu steuern. Blink Nummer 2. Jeder Mensch hat 5 verschiedene Handlungsmodi. Ein Schema ist eine schablonenhafte Situation, die sich in deinem Unterbewusstsein eingeprägt hat. Zum Beispiel: Mama ist krank, niemand schenkt mir Aufmerksamkeit. Wir reagieren auf solche schematischen Situationen mit verschiedenen Modi. Jeder Mensch hat die gleichen Modi zur Verfügung, aber wir greifen unterschiedlich häufig auf sie zurück. Die Schematherapie unterscheidet insgesamt 5 Modi. Der erste Modus ist der des verletzbaren Kindes. Erwachsene, die in diesem Modus handeln, geben schnell nach und tun meistens das, was ihr Partner sich wünscht. So werden Konflikte nicht gelöst, sondern aufgeschoben, denn langfristig sind Menschen, die hauptsächlich in diesem Modus auf Konflikte reagieren, unglücklich. Eine weitere beliebte Strategie des verletzbaren Kindes ist es, sich in sich selbst zurückzuziehen und schweigsam zu werden. Der zweite Modus ist das wütende Kind. Wer früher die Erfahrung gemacht hat, dass er nur laut genug schreien muss, um seinen Willen zu bekommen, verfällt auch als Erwachsener schnell in diesen Modus. Dann beleidigen und beschimpfen wir unser Gegenüber, wie wir es in unserem Normalzustand nie tun würden. Der dritte Modus ist der innere Elternmodus. Wir haben nämlich nicht nur unser eigenes erfolgreiches Verhalten in kindlichen Konfliktsituationen verinnerlicht, sondern auch das unserer Eltern. Und die hören wir heute noch häufig als Stimme in unserem Kopf. In diesem Modus neigen wir dazu, uns selbst zu verurteilen. Kein Wunder, dass dein Schatz genervt ist, du bist einfach ein Quälgeist. Reiß dich doch mal zusammen. Der innere Elternmodus ist relativ einfach daran zu erkennen, dass deine innere Stimme dann zu dir in der Du-Form spricht. Es gibt noch zwei weitere Modi, aber keine Sorge, sie sind sympathischer als die ersten drei. Der vierte ist der Modus des glücklichen Kindes. In ihn kommen wir, wenn wir ausgelassen, fröhlich und sorglos sind. In so einem Moment würde es dir vermutlich im Traum nicht einfallen, deinen Partner zu beschimpfen oder dich in dein Zimmer zu verziehen. Der fünfte und letzte Modus ist schließlich der des gesunden Erwachsenen. In diesem Modus agieren wir rational und selbstbestimmt. Und das ist auch der Modus, der uns in kritischen Situationen weiterbringt. Blink Nummer 3. Nicht harmonierende Schemata lassen Konflikte eskalieren. Die Schematherapie wurde für Einzelpersonen entwickelt. Sie funktioniert aber auch hervorragend im Bereich der Paartherapie, denn wir suchen uns unbewusst gerne Partner aus, die uns in ihrem Verhalten an unsere Eltern erinnern und die deswegen besonders häufig unsere verschiedenen Modi aktivieren. Manchmal klappt das ganz gut, weil Modi, die sich gut ergänzen, eine Partnerschaft stabilisieren. So zum Beispiel bei Alex und Olivia. Er verfällt bei Konflikten eher in den Modus des verletzbaren Kindes, das sich in sich selbst zurückzieht und schweigt. Sie wird zum wütenden Kind. Dann bekommt sie in der Hitze des Gefechts keine großen Widerworte und setzt sich durch. Wenn sich die Situation beruhigt hat, kann Alex ansprechen, was ihm an einer Lösung nicht passt. Und sie setzen sich im Modus des gesunden Erwachsenen zusammen und finden gemeinsam einen Weg. Es kommt aber auch vor, dass die Modi von zwei Partnern sich gegenseitig aufschaukeln. In diesem Fall können die beiden in einem sogenannten dysfunktionalen Moduszirkel geraten. Zum Beispiel Johann und Nick. Johann wird im Streit zum wütenden Kind, das Aufmerksamkeit einfordert, Nick zu einem verletzlichen Kind. Er reagiert aber nicht mit Schweigen, sondern damit, dass er verschwindet und sich dem Konflikt entzieht. Das wiederum macht Johann noch wütender. Und schon sind die beiden in einer Spirale aus sich aufschaukelnden Modi gefangen. Doch die gute Nachricht ist, dass wir unseren Modi nicht hilflos ausgeliefert sind. Der Trick ist meistens, sich mit dem Modus zu verbinden, den du gerade vernachlässigst. Bleiben wir bei Johann und Nick. Wenn Johann bemerkt, dass er in den Modus des wütenden Kindes verfällt, sollte er sich an sein verletzbares Kind erinnern. Dann könnte er zum Beispiel zu Nick sagen: Dein Verhalten macht mich traurig und ich habe Angst, dass du mich nicht mehr magst. Das trägt schon eher zu einer Lösung des Konflikts bei, als laute Beleidigungen und Türen knallen. Nick hingegen sollte sich an sein wütendes Kind erinnern. Anstatt einfach zu verschwinden und sich so nie durchzusetzen, könnte er Johann sagen: Jetzt reicht's aber. Du bist nicht alleine auf diesem Planeten. Ich habe auch meine Bedürfnisse und die ignorierst du gerade. Blink Nummer 4. Wer achtsam ist, verbessert seine Beziehungen und streitet sich konstruktiver. Falls die Fetzen fliegen, ist es also sinnvoll, kurz nach innen zu schauen und festzustellen, in welchem Modus du dich im Moment befindest. Doch das ist leichter gesagt als getan, denn die Modi funktionieren ja nicht umsonst wie ein Autopilot. Sie übernehmen einfach die Führung, ohne dass du es merkst. Wie wirst du also zum Meister deiner Modi? Die Antwort liegt in der Achtsamkeit. Natürlich räumt deine Freundin nicht ab sofort ihre schmutzigen Socken weg, nur weil du ab und zu mit wachen Sinnen an einer Blume riechst. Der Zusammenhang ist schon ein wenig komplexer. Achtsamkeit trägt auf viele Arten dazu bei, deine Beziehung zu verbessern. Zum einen natürlich in Streitsituationen. Wenn du achtsam bist, bemerkst du früher, dass eine Situation droht, im Streit zu enden. Und es gelingt dir vielleicht noch rechtzeitig, mit ein paar freundlichen Worten gegenzusteuern. Außerdem erkennst du eher, falls du gerade in einen bestimmten Modus verfällst. Und das ist der erste Schritt, diesen zu verlassen und in einen sinnvolleren Modus zu wechseln. Dann könnt ihr Konflikte konstruktiver lösen. Achtsamkeit hilft dir auch, zu erkennen, ob dein Partner sich gerade in einem bestimmten Modus befindet. Und das lässt dich ihn besser verstehen. Aber nicht nur in Streitsituationen tut Achtsamkeit deiner Beziehung gut. Sie lässt dich grundsätzlich mehr Details wahrnehmen. Mit einem achtsamen Blick bemerkst du zum Beispiel das süße Grübchen deiner Partnerin, wenn sie lacht. Oder dir fällt auf, dass sie im Supermarkt deinen Lieblingsjoghurt gekauft hat und nicht ihren. Da hat man doch direkt weniger Lust auf Streit und Ärger, oder? Also her mit dieser Achtsamkeit. Der Einstieg ist gar nicht so schwierig. Schon ein paar Minuten am Tag, in denen du versuchst, einfach ganz bei dir zu sein und bei dem, was du jetzt in diesem Moment tust, haben oft eine große Wirkung. Iss bewusst, putz dir bewusst die Zähne. Während du auf den Bus wartest, mach einfach mal die Augen zu und konzentriere dich auf all die unterschiedlichen Geräusche um dich herum. Das klingt vielleicht nach unwichtigen Kleinigkeiten, doch manchmal machen gerade die einen großen Unterschied im Leben. Blink Nummer 5. Viele Beziehungskrisen lassen sich vermeiden, indem du in deine Beziehung investierst. Lautes Streiten belastet jede Partnerschaft. Mit Achtsamkeit trägst du dazu bei, dass Konflikte seltener eskalieren. Es gibt aber noch viele andere Dinge, die du tun kannst, damit deine Beziehung liebevoll und glücklich bleibt. Denn die Liebe zwischen zwei Menschen ist ein wenig wie ein Garten. Sie muss ständig gepflegt werden, damit sie schön und lebendig bleibt. Die Liste der Dinge, die gut für deine Beziehung sind, ist nahezu unendlich lang. Fangen wir mal mit dem Klassiker an. Mach deinem Gegenüber Komplimente. Kleine, große, fantasievolle, abgedroschene. Egal. Hauptsache, du erzählst ihm, was du an ihm magst. Dafür gibt es übrigens einen Trick. Nimm dir eine ruhige Minute und schreibe alles auf, was dir an deinem Partner gefällt. Von Kleinigkeiten wie etwa, dass er immer Kaugummis im Auto hat, bis hin zu den ganz großen Dingen, wie zum Beispiel seinem Verantwortungsgefühl. Sieh zu, dass die Liste möglichst lang wird. Im Alltag wird dir dann an seinem Verhalten häufig etwas auffallen, das auf deiner Liste steht. Die perfekte Gelegenheit für ein kleines Kompliment. Sorge dafür, dass ihr gemeinsam schöne Momente erlebt. Geht ins Kino, ladet Freunde zum Essen ein, fahrt zusammen in den Urlaub. Erschafft euch außerdem gemeinsame Rituale, die euch gut tun. Wie wär's, wenn ihr zum Beispiel jeden zweiten Sonntag gemeinsam eine Ausstellung besucht? Oder reserviert euch den ersten Samstag im Monat, um euch gegenseitig zu überraschen. Schlaft miteinander. Am besten bei jeder Gelegenheit. Sex ist der beste Klebstoff zwischen zwei Menschen. Er kittet kleine Risse in der Beziehung und bindet euch enger aneinander. Das soll natürlich nicht in Stress ausarten, also setzt euch nicht unter Druck. Doch sobald du einen Anflug von Lust verspürst, geh zu deinem Partner und verführe ihn. Interessiere dich für den anderen und seine Geschichte. Niemand wird mit all seinen Charakterschwächen geboren, sondern wir alle werden von unseren Erfahrungen geprägt. Hinter dem manchmal kratzbürstigen Erwachsenen befindet sich ein sehr liebenswertes Kind. Lerne es kennen. Und wenn du doch einmal unzufrieden bist, dann sorge dafür, dass es dir besser geht. Falls ihr euch trennen würdet, müsstest du dich auch allein um dein Wohlergehen kümmern. Also mach es doch gleich selbst, anstatt deinen Partner dazu zu verpflichten. Blink Nummer 6. In einer Streitsituation geht es darum, in den Modus des gesunden Erwachsenen zu finden. Manchmal passiert es aber auch in den besten Beziehungen. Du hast vielleicht einen schlechten Tag, Ärger im Job und dann auch noch einen Pickel auf der Nase entdeckt. Deinem Freund geht es vielleicht ganz ähnlich. Dann bringt irgendeine Kleinigkeit das Fass zum Überlaufen. Einer von euch beiden motzt ein wenig und der andere steigt direkt darauf ein. Und schon streitet ihr. Doch geholfen ist damit niemandem. Konflikte lassen sich so jedenfalls nicht lösen, denn sie sind wie Kriege. Irgendwann geht es nur noch darum, Recht zu haben und den anderen zu verletzen. Wir erinnern uns, im Streit befinden wir uns im Modus des verletzbaren oder des wütenden Kindes und unsere Vernunft setzt aus. Doch was tun, wenn die Fetzen fliegen? dann gehst du am besten aus dem Raum. Im Idealfall schaffst du das sogar, ohne mit der Tür zu knallen. Und du sagst deinem Partner vorher, dass du dich erst einmal beruhigen willst. Bleib auf keinen Fall im Streit. In der Wut sagen und tun wir Dinge, die wir später bereuen. Du bist gerade nicht du selbst, also verlasse die Situation. Als nächstes solltest du innerlich Abstand gewinnen zu dem, was eben passiert ist. Dreh eine Runde um den Block, falls dir danach ist, oder tu etwas anderes, das dich beruhigt. Du kannst zum Beispiel Musik hören, Sport machen oder etwas backen. Hauptsache, du aktivierst andere Muster in deinem Kopf und findest wieder in deinen gesunden Erwachsenenmodus. Wenn es soweit ist, gehst du als Erster auf deinen Partner zu. Spring über deinen Schatten und entschuldige dich, selbst wenn der andere sich wirklich mies benommen hat. In dieser Situation geht es nicht darum, wer recht hatte, sondern darum, eine versöhnliche Geste zu zeigen. Am besten eignet sich dafür eine Alltagssituation. Du kannst zum Beispiel am Frühstückstisch sagen: "Hör mal, es tut mir leid, dass ich gestern Abend laut geworden bin. Ich hoffe, du bist mir nicht böse. Vielleicht finden wir ja doch gemeinsam eine Lösung." Blink Nummer 7. Zwiegespräche helfen euch, Konflikte friedlich beizulegen. Im Streit findet ihr also keine Lösung. Aber wo denn dann? Ganz einfach, in einem vernünftigen, sachlichen Gespräch unter Erwachsenen. Es gibt eine Technik, die euch als Paar dabei unterstützt, Konflikte beizulegen, ohne dass die Emotionen und damit eure jeweiligen Modi das Ruder übernehmen. Diese Technik ist das Zwiegespräch, das auf der Idee der gewaltfreien Kommunikation des US-amerikanischen Psychologen Marshall B. Rosenberg basiert. Bei einem Zwiegespräch gelten bestimmte formale Regeln. Ihr verabredet euch vorher explizit und legt einen Termin, die Dauer und ein möglichst konkretes Thema fest. Für das Gespräch selbst sucht ihr euch einen Ort, an dem ihr nicht gestört werdet, und schaltet eure Telefone aus. Während des Gesprächs darf jeder abwechselnd 5 Minuten lang sprechen, ohne dass ihn der andere unterbricht. Ein Zwiegespräch wird mit einer präzisen, konkreten Absprache abgeschlossen, und falls einer sie bricht, gibt es ein erneutes Gespräch. Um deine Gefühle zu artikulieren, benutzt du am besten Ich-Botschaften. Du sagst also zum Beispiel nicht: "Du bist in letzter Zeit so abweisend." Stattdessen sagst du lieber: "Ich habe den Eindruck, dass du dich in letzter Zeit von mir zurückziehst. Ich frage mich, woran das liegt, und es verunsichert mich." Während eines Zwiegesprächs dürft ihr beschreiben, was ihr fühlt und Wünsche äußern, aber ihr dürft nicht bewerten und keine Bedingungen stellen. Vielleicht würdest du gerne Folgendes sagen: "Du behandelst mich schlecht, indem du abends spät nach Hause kommst, und wenn das noch einmal vorkommt, mache ich Schluss." Stattdessen formulierst du deine Position besser so: "Wenn du abends spät nach Hause kommst, werde ich wütend und traurig, weil ich das Gefühl habe, ich bin dir nicht wichtig. Ich würde mir wünschen, dass du nicht mehr so viele Überstunden machst. Was meinst du dazu?" Natürlich hilft es euch beiden, wenn ihr euch bewusst macht, dass auch eure Schemata und Modi euer Verhalten und eure Gefühle beeinflussen. Versucht, während eines Zwiegesprächs ständig im Modus des gesunden Erwachsenen zu bleiben. So löst ihr selbst die kompliziertesten Konflikte, ohne eure Beziehung zu belasten. Die Kernaussage dieser Blinks, die du gerade gehört hast, ist, dass die Schematherapie davon ausgeht, dass wir in unserer frühesten Kindheit bestimmte Modi entwickeln, um mit sozialen Konflikten umzugehen. Als Erwachsene fallen wir in emotionalen Situationen häufig in diese Modi zurück, ohne uns dessen bewusst zu sein. Dann verhalten wir uns irrational und nicht zielgerichtet. Wer seine Modi und die seines Partners kennt und weiß, wie sie funktionieren, kann dadurch viele Konflikte in der Partnerschaft ohne Streit lösen. Und hier noch 3 Tipps, die du so konkret umsetzen kannst. Ziehe Kraft aus der Vergangenheit. Schreib auf, wie du und dein Partner euch kennengelernt habt. Erzähle möglichst detailliert davon, wie gut er dir getan hat und was dir besonders an ihm gefiel. Hat er dein verletzbares Kind angesprochen oder getröstet und dir Vertrauen vermittelt? Was hat die neue Beziehung mit deinem strafenden Elternmodus gemacht? Hast du dich selbst eher mehr oder weniger kritisiert, als ihr zusammengekommen seid? Konntet ihr gemeinsam den glücklichen Kindmodus und den gesunden Erwachsenenmodus aktivieren? Wenn du dich darauf besinnst, wie es damals war, fällt es dir leichter, in diesen positiven Zustand zurückzukehren. Erzählt euch von eurer Kindheit. Nutzt einen ruhigen, vertrauten Moment, um euch gegenseitig zu erzählen, wie es euch als Kind so ging. So werdet ihr eher verstehen, warum der Partner in bestimmten Situationen so und nicht anders handelt. Wenn du die Kindheit deines Partners kennst, verstehst du auch seine Schemata und Modi besser. Das hilft euch, eine gesunde und erfüllende Beziehung zu führen. Schafft Raum für die glücklichen Kinder in euch. Zeit, die ihr gemeinsam im Modus des glücklichen Kindes verbringt, stärkt eure Beziehung enorm. Findet daher heraus, wann ihr beide in diesen Modus kommt. Vielleicht beim Skifahren oder zusammen in der Badewanne. Bei einigen Paaren sind es auch Brettspiele oder ein Abend auf der Tanzfläche. Nehmt euch bewusst Zeit für diese Aktivitäten, denn sie stärken das Vertrauen ineinander. Das waren die Blinks zu Pass doch von Eckhard Rödiger, Wendy Terry Behari und Gerhard Zabok. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.